Das tut doch richtig gut, den Blick geweitet zu bekommen durch solche Lieder. Du willst Neues schaffen. Also es geht hier um Jesus vor allem anderen. Denn so schnell kann es passieren in unserem ganz persönlichen Leben, auch in unserem Gemeindeleben, dass der Blick etwas verkürzt wird. So der Horizont ganz klein wird. Da geht es dann in unseren Gebeten immer um mich. Herr, ich brauche, ich hätte gern, ich wünsche mir, ich habe Not. Oder in unserem Bibellesen. Herr, tröste mich. Bau mich wieder auf, gib mir guten Rat. Oder in unserem Gemeindeleben. Die sollen sich um mich kümmern, die sollen doch für mich da sein. Ich habe doch Not, ich bin nicht einverstanden. Sie merken schon, ja? Das gehört alles dazu. Ja? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber wenn der Horizont hier aufhört, bei mir selber, da fehlt ein entscheidender Schritt. Und wir haben hier gesungen, Herr, du willst Neues schaffen. Es geht um dich vor allem anderen. Was für ein Kontrast, der sich hier auftut. Jesus, du stehst hier im Zentrum meines persönlichen Glaubens. Es geht um dich in unserer Gemeinde. Wir sehen Wüste, aber lass uns sehen, wie du in dieser Wüste Quellen schaffst. Wir sehen verschlossene Türen, aber zeig du uns, wo die Türen aufgehen, was dein Weg ist für uns. Wir sehen Hilflosigkeit und Mangel und Ohnmacht, aber du hast unbegrenzte Möglichkeiten. Jesus, das ist es, dein großer Plan mit uns. Lass uns erkennen, was du haben möchtest für unser persönliches Leben, für unser Gemeindeleben, dass wir uns mehr und mehr um dich drehen, um deinen guten Willen. Es ist komisch, dass gerade in Notzeiten diese Perspektive, dass es um Gott geht, um Jesus Christus selber, stärker hervortreten. In den guten Zeiten, wenn wir alles haben, was wir brauchen, gesund sind, dann wird es vielfach verstärkt, dass wir uns um uns selber kümmern. Aber in Notzeiten, da werden auf einmal die Prioritäten neu geordnet. Wir blenden uns heute in die letzten 5 Minuten eines Mannes ein. Seine letzten Lebensaugenblicke. Und er sieht in dieser Zeit den Himmel offen. Er sieht Jesus und merkt, darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Und es ist mein persönlicher Wunsch und auch mein Gebet, dass dieses Ereignis von dem Stephanus uns persönlich erreicht, unsere Herzen öffnet, unser Leben verändert, dass dieses Wort Gottes, dieser Blick auf Jesus, den Auferstandenen, den Lebendigen, unser Leben in einer unendlich guten Weise anfassen und verändern darf. Wir haben am letzten Sonntag bereits den Stephanus zum ersten Mal kennengelernt in unserer Reihe über die Apostelgeschichte. Und wir haben da festgestellt, er war ein Mitarbeiter in der Gemeinde, der sich für die Notsituation in dieser Jerusalem-Gemeinde kümmern sollte. Mit noch 6 anderen war er verantwortlich dafür, dass die griechisch sprechenden Witwen bei den Essensausgaben nicht mehr übersehen werden. Also ein diakonischer Dienst. Er sollte sich helfend bemühen um Frauen in der Gemeinde, die übersehen worden sind. Im Verlauf der nächsten Zeit hat sich nun ein Streitgespräch entwickelt zwischen diesem Stephanus und einigen jüdischen Vertretern. Und die haben sich also richtig gezofft. Und es war immer die Frage im Vordergrund, wer ist eigentlich Jesus? Ist er nur irgendein bedeutender religiöser Mann? Oder ist er gar der Messias? Und so ging es hin und her und wir werden heute den Ausgang dieses Streitgespräches, das ja völlig eskaliert ist, miteinander betrachten werden. Da wurde der Stephanus mit falschen Zeugenaussagen konfrontiert vor dem Hohen Rat und jetzt setzt er praktisch zu seiner entscheidenden Rede an, um dem Hohen Rat deutlich zu machen, das ist meine Glaubensbasis. Für mich ist Jesus der versprochene Retter, er ist der Messias und auf einmal rasten die völlig aus. Die Situation ist wirklich völlig gekippt mit dem Ergebnis, was Sie jetzt gleich hier an der Leinwand in Form eines kleinen Videoausschnittes sehen können. Es ist ein bisschen dunkel, vielleicht können wir das Licht vorne ausmachen, aber Sie können es bestimmt alles erkennen, was sich hier in dieser letzten Minute zugetragen hat.
Stephanus' Vorwürfe versetzen die jüdischen Leiter in Rage und sie schnauben vor Wut. Aber Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, schaute unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen.
Schaut doch! Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen.
Da hielten sie sich die Ohren zu, übertönten seine Worte mit ihrem Geschrei und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung nahmen ihre Mäntel ab und legten sie zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus nieder. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus:
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.
Und als er in die Knie brach, rief er:
Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an.
Mit diesen Worten starb er. Saulus war einer der amtlichen Zeugen, als Stephanus getötet wurde.
Das ist doch der Super-GAU, oder? Der Worst Case, der eine Gemeinde betreffen kann. Tod im Dienst für Jesus. Und Gott hat nicht eingegriffen. Wieso ist Gott nicht eingeschritten? Er hätte doch die Situation entschärfen können. Er hätte doch alle Möglichkeiten gehabt. Zumindest der Tod wäre doch zu vermeiden gewesen. Hat er doch in anderen Situationen auch gemacht. Ein Petrus und Johannes, die wurden aus dem Gefängnis wieder in die Freiheit rausgeschickt. Gott hat es anders gemacht und ich persönlich gehe felsenfest davon aus, dass Gott wusste, was er damit tat. Versuchen wir doch mal anhand von vier Punkten diese Zusammenhänge in dieser Situation etwas zu betrachten und vielleicht können wir auch für unser persönliches Leben manches Wichtige und Interessante darin entdecken. Mich überrascht zum Ersten dieses klare Zeugnis von dem Stephanus, dieser Mut zu einer Eindeutigkeit, die keine Fragen mehr offen lässt. Obwohl Petrus und Johannes ja auch für ihre offenen Worte verhaftet worden sind, kurze Zeit zuvor. Die wurden ja genau dafür eingesperrt, dass sie nicht geschwiegen haben von Jesus. Da hätte es doch Stephanus wissen müssen, das ist lebensgefährlich. Es kostet mir meine Freiheit, wenn ich in der gleichen offensiven Weise von Jesus berichte. Und trotzdem tut das. Obwohl er gewarnt war. Und jetzt ausgehend von Stellen aus dem Alten Testament belegt er sehr gewandt, wie die Israeliten immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch Gott abgelehnt haben, eigene Wege beschritten haben und schließlich das Ganze einmündete in die Hinrichtung von Jesus. Gottes Sohn kommt auf die Erde, um die Menschen zu retten und die eigenen Leute nageln ihn ans Kreuz. Was für ein Affront! Und damit hält Stephanus nicht hinter dem Berg. Alle wurden zu Mördern. Sie haben Jesus, den Messias, auf dem Gewissen. Das lässt doch nun wirklich an Eindeutigkeit, auch an Konfrontation überhaupt nichts mehr übrig. Klarer kann man es doch wohl überhaupt gar nicht mehr sagen. Und seine Worte gehen den Zuhörern, diesen Mitgliedern des Hohen Rates, dem obersten Regierungsgremium der Juden, durchs Herz. Die wurden getroffen von diesen Worten. Wie einige Wochen vorher an Pfingsten genauso. Da heißt es ebenfalls, diese Worte gingen ihnen durchs Herz und sie fragten: Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Die hier fragen nicht. Die greifen zu den Steinen. Beide wurden getroffen. Aber die Reaktion könnte unterschiedlicher überhaupt nicht mehr sein. Es tut sich hier ein offener Widerstand auf gegen den Stephanus, den Diakon der Gemeinde in Jerusalem. Und es gehört wohl zum grundlegenden Wesen des Evangeliums überhaupt, dass es immer Widerstand hervorruft. Was Jesus sagt, was er tut und was er ist, ist immer anstößig. Das kommt uns nie gerade so gelegen. Und das müssen wir uns auch immer deutlich vor Augen malen, wem es nämlich wichtiger ist, bei allen Menschen beliebt zu sein und deswegen diesen Anstoß von Jesus vermeiden möchte, der hat wohl nur zwei Möglichkeiten, damit klarzukommen. Entweder er spaltet seine Persönlichkeit in einen christlichen und einen weltlichen Bereich. Im christlichen Bereich, da tut sich Sonntagmorgens auf, da lebt er nach christlichen Werten und sucht diese Maßstäbe und pflegt hier ein christliches Leben. Aber zur anderen Zeit wählt einen anderen Weg, lebt nach anderen Maßstäben. In der Gemeinde lebe ich so, aber in der Schule oder am Arbeitsplatz gehe ich einen anderen Weg. Angepasst. Das ist die eine Möglichkeit, wenn ich den Widerstand vermeiden möchte. Ich muss es spalten. Die zweite Möglichkeit ist die, ich sag zu Jesus, tschüss, das war's. Wir kommen nicht klar miteinander. Ich kann mit diesem Widerstand nicht leben. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr Christ sein. Stephanus hat sich für den Weg entschieden, Jesus 100%. Er ist alles, worauf ich mein Leben gründe. Und die Konsequenzen waren es dem Stephanus offensichtlich wert. In seiner Rede vor dem Hohen Rat legt er mutig alle Karten auf den Tisch, dass nichts mehr offen bleibt, und war bereit, dafür mit dem Preis seines Lebens zu bezahlen. Aber halbe Hingabe, halb Jesus, halb was anderes, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Geteilte Liebe, auf mehrere Posten verteilt, das konnte er nicht. Jesus hat sich ganz geopfert, und dann ist er bereit, ebenfalls sein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Wer in seiner Beziehung zu Jesus nicht eindeutig leben möchte, steht auf zwei verschiedenen Eisschollen, die mehr und mehr auseinandertreiben. Das kann nicht gut gehen. Stephanus wollte nur einem dienen. Völlig und ganz, selbst wenn das sein Leben um Jahre verkürzen würde. Aber eine halbherzige Alternative kommt für ihn nicht in Frage. Was jetzt aber geschieht, gehört zum zweiten Punkt und ist völlig einmalig. Da bin ich fasziniert, was sich hier abspielt. Voller Kontrast ist diese Szene, als Stephanus den offenen Himmel sieht. Auf der einen Seite, Sie haben diese Bilder ja gesehen, dieser wutentbrannte Hohe Rat, der außer sich war, die hatten Schaum vor dem Mund, so ekstatisch waren die auf einmal, völlig außer Kontrolle geraten, die Führer des Volkes. Auf der anderen Seite ein Stephanus von tiefem inneren Frieden erfüllt. Und schließlich im offenen Himmel sieht er Jesus, die Majestät selber, überragend, über allem anderen, Gott auf dem Thron und Jesus stehend an der rechten Seite. Stephanus blickt jetzt in diesen letzten Lebensmomenten ins Zentrum des Universums, an den Ort, wo alle Fäden der Weltgeschichte zusammenlaufen, wo alles regiert wird. Und das mag Sie vielleicht überraschen. Es ist nicht das Weiße Haus. Es ist nicht der Kreml, den er sieht. Und nicht das Bundeskanzleramt. So leid es uns tut. Der offene Himmel gibt den Blick auf Gottes Herrlichkeit, seinen Thron frei. Gott regiert auch in dieser speziellen Situation, die dem Stephanus das Leben kostet. Obwohl gerade Menschen beschließen, jemanden umzubringen, ist Gott auf dem Thron, Herr der Situation. Gott regiert auch im Angesicht des Todes. Das sieht Stephanus. Jesus befindet sich in dieser Situation, die er sieht, an Gottes rechter Seite. Von seinen eigenen Leuten wurde Jesus verraten und gefoltert und schließlich kurzerhand in einem kurzen Prozess von römischen Legionären ans Kreuz festgenagelt. Aber für ihn allerdings war dieser Tod nur mehr die Rückkehr an die Spitze der Macht, an die Spitze des Einflusses, Rückkehr ins Vaterhaus. Da bin ich zu Hause, mein Papa im Himmel, an Gottes rechter Seite. Es hat schon immer die Bibelleser interessiert, warum Jesus hier an Gottes rechter Seite steht und nicht auf dem Thron Platz nimmt. Es gibt viele, viele Erklärungsversuche diesbezüglich, aber irgendwie habe ich den Eindruck, die bleiben allesamt irgendwie, also für mich persönlich, unbefriedigend. Es könnte vielleicht sein, dass Jesus hier aufsteht, um vor den Stephanus einzutreten, sagen, das ist mein Mann, solche würde ich mir noch viel mehr lieben. Oder Vater, schau auf den Stephanus ganz genau, das ist einer, der für dich sein Leben opfert. Kann eine Möglichkeit sein. Andere Möglichkeit ist, dass Jesus aufsteht, um den Stephanus persönlich in Empfang zu nehmen. Ihn zu erwarten. und ihn persönlich als Ersten in die Arme zu schließen. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. In jedem Fall wird deutlich in dieser Szene, Jesus bleibt dem Stephanus 100% zugewandt. Er wendet sich dem Stephanus in den letzten Sekunden seines Lebens zu und dreht ihm nicht den Rücken entgegen. Er bleibt für ihn. Er verschließt nicht die Augen vor dem Leiden seiner Leute. Er hat nicht die Kontrolle verloren, wenn ihnen etwas Schlimmes geschieht. Er bleibt zugewandt und ist keine Sekunde nicht im Bilde. Der offene Himmel. Ich erinnere mich noch gut an die Zeremonie, wie wir als Kinder früher zu Hause Heiligabend gestaltet haben. Ja, da wurde der Raum wunderschön geschmückt mit allen möglichen Lichtern und Glänzen und Geschenken natürlich, alles klar. Aber das Wohnzimmer blieb dann für uns Kinder völlig verschlossen. Keiner kam rein, keiner durfte irgendwann einen Blick auf diesen geschmückten Raum wenden. Es war tabu. Und erst nach dem Abendessen, da wurde dann eine Glocke geläutet und wir alle durften reingehen und boah, das war absolut gigantisch, was wir jetzt gesehen haben. Immer neue Faszination, jedes Jahr immer das Gleiche, aber immer wieder neu faszinierend. Ein Traum, ja. Ein Glanz und Schönheit kaum zu überbieten, diese ersten Momente im Raum an Heiligabend. Für Stephanus öffnet sich der Himmel. Und was er jetzt sieht, nimmt ihn völlig gefangen. Es lässt ihn nicht mehr los. Alles ist auf diesen Anblick ausgerichtet, 100% fokussiert auf Jesus. Sie haben den Kontrast immer noch im Bilde, ja? Der wird gerade umgebracht. Der wird gerade mit Steinen bombardiert. Der kann sich vor Geschrei nicht mehr retten. Aber Stephanus spürt die Schmerzen nicht, die Steine nicht. Er sieht nicht diese Mörder. Er sieht Jesus. Es sind nicht die Geschenke, die er erwartet. Es sind nicht die Lichter im Himmel, die ihn faszinieren. Es ist nicht der Lohn, der ihm versprochen wurde, oder eine Krone, die ihn erwartet für seinen mutigen Einsatz. Keine Tapferkeitsmedaille, mit der er ausgezeichnet wird 5 Minuten später. Nicht das. Es sind nicht die Engel, die himmlischen Wesen, die ihm jetzt so wichtig sind, die er betrachtet. Er sieht Jesus, wie er an Gottes rechter Seite steht, und das ist genug. Jesus sehen. Für die Mitglieder des Hohen Rates bringt dieser Einblick, den er ihnen beschreibt, das ist fast zum Überlaufen. Sie halten sich die Ohren zu, sie stürzen auf ihn ein, drängen ihn gewaltsam zur Stadt hinaus und beginnen ihn zu töten, mit Steinen zu bewerfen. Aber weil Stephanus Jesus sieht, ist er völlig in Beschlag genommen. Er kann diesen Leuten mit Liebe begegnen. Der dritte Schritt hier, den wir gehen möchten. Er kann mit diesem Leiden, was ihm zugefügt wird, auf einmal ganz anders umgehen. Selbst in dieser ausweglosen und tödlichen Lage reagiert Stephanus nicht panisch. Mit seinen letzten Worten bittet er noch um Vergebung für seine Mörder. Er betet nicht dafür, dass Gott jetzt um Gerechtigkeit sorgt. Er betet nicht dafür, dass sich jetzt auf einmal die Erde öffnet und diesen ganzen Mob in sich aufnimmt und verschlingt. Dass Feuer vom Himmel fällt. So tief hat sich dieser Friede Gottes durch den Anblick von Jesus auf sein Leben gelegt, dass es ihm wichtig ist, dass seine Mörder mit der Vergebung ihrer Schuld rechnen können. Das hatte für ihn Priorität auf einmal. Wer Jesus sieht, kann Menschen, selbst den Feinden und Mördern, anders begegnen. Am 18. April 2007, also gutes eineinhalb Jahre bald her, wurde in Malatya in der Türkei der 45-jährige deutsche Missionar Tilman Geske mit 2 türkischen Kollegen regelrecht niedergemetzelt. Wir haben hier die Bilder oben, ja. Durch 160 Messerstiche, völlig zerfetzt, starb er. Auch die beiden türkischen Christen, Ugo Yüksel und Nitschati Aydin, haben den Überfall nicht überlebt. Zwei Tage später hat Susanne Geske, Witwe des Ermordeten, den Mördern öffentlich vergeben. In einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender ATV sagte sie Folgendes. Ich zitiere die Witwe seit zwei Tagen auf Deutsch. Sie sagt Folgendes. Wir sind in dieses Land gekommen, um ein normales Leben zu führen, genauso wie Türken als Muslime nach Deutschland gehen. Ich habe meinen Freund fürs Leben verloren und die Kinder ihren Vater. Aber ich weiß, dass Thielmann als Märtyrer im Namen Jesu Christi gestorben ist. Sein Blut ist nicht umsonst geflossen. Dies ist ein Neuanfang für Malatya und für die Türkei. Jesus hat am Kreuz für die Menschen um ihn gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte dasselbe tun. Und dann fügt sie, die Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 7 und 12 Jahren, hinzu: Ich habe keinerlei Rachegedanken. Ende des Zitates. Wer Jesus sieht, kann den Menschen, selbst den Feinden und Mördern, anders begegnen. Wenn wir Jesus sehen, werden Streitereien ausgehungert, beendet. Wir können nicht mehr nachtragend sein, wenn wir Jesus sehen. Der Ärger und Zorn wird besiegt, wenn wir Jesus sehen. Das Selbstmitleid und die Selbstgerechtigkeit werden überwunden, die Rechthaberei ausgetrocknet, wenn wir Jesus sehen. Wer Jesus sieht, vergibt. Zum letzten Schritt schließlich, im Frieden loslassen. Durch diesen Blick in den offenen Himmel wird Stephanus von einem tiefen inneren Frieden erfüllt und kann damit loslassen. Nimm meinen Geist zu dir, betet er. Er lässt sogar sein Leben los, aber nicht bitter, voller Hass oder Verzweiflung, voller Ohnmacht, er kann sich ja nicht mehr wehren. Er betet ganz schlicht die Worte des Psalms, nach denen auch Jesus in den letzten Minuten seines Lebens gebetet hat. Nimm meinen Geist auf. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wer Jesus sieht, wird mehr und mehr wie er. Er weiß sich in den Händen des Größten. Ganz gleich, was auch geschieht. Jesus hält mich fest, auch wenn ich alles loslassen muss. Er hält mich, auch wenn ich alles verliere. Sicher hinterlässt Stephanus, auch wenn er sehr getröst stirbt, eine große Lücke bei den Angehörigen, bei seinen Freunden in der Gemeinde. Sein Tod löst Trauer aus, ohne Frage. Und diese Trauer muss erstmal ausgehalten werden. Da wird nichts abgekürzt. Es gehört dazu, diese Trauer zu empfinden, zuzulassen. Aber der offene Himmel hilft auch den Trauernden, ihrerseits loszulassen und den Blick in die Zukunft zu richten. Bei Lukas, der hatte diese Apostelgeschichte, auch dieses Ereignis hier aufgeschrieben, wird dieser Umstand sehr deutlich, indem er bei dieser Hinrichtung von Stephanus zum ersten Mal den Mann Saulus ins Gespräch bringt. Der wird hier in dieser Geschichte eingeführt und viele weitere Kapitel drehen sich allein um diesen Mann, der dann als Namen Paulus Geschichte geschrieben hat. Hier kommt er vor. Bei diesem Paulus oder Saulus, wie er ebenfalls genannt wird, werden bei der Steinigung die hinderlichen Kleidungsstücke aufbewahrt, dass sie besser treffen können. Und er wird beschrieben als einer, dem es gut gefallen hat, dass hier wieder einer weniger ist, der als Gotteslästerer gegen Gott aufsteht. Er war zufrieden mit dem Ausgang. So ist recht. So soll es mit jedem geschehen, der dieser Sekte der Christen angehört, die behaupten, diesen Ketzer Jesus als Gottes Sohn gefunden zu haben. Und zu behaupten, der wäre auferstanden von dem Tod. Jeder soll mit dem Leben bezahlen dafür. Das war der Saulus. Nun, Bibelleser wissen sehr gut, dass dieser Mann, Saulus, von Jesus kurze Zeit später umgedreht wurde. Nur einige Wochen waren es vielleicht. Später hat dieser Saulus das Lager gewechselt. Hat seine ganze Vergangenheit als Pharisäer an den Nagel gehängt, um dieser Gruppe von Christen anzugehören. Sein Leben diesem Jesus anzuvertrauen, den Stephanus in seinen letzten Momenten gesehen hat. Und mehr noch, in dieser Mission, diese gute Nachricht von dem Jesus weiterzugeben, durchpflügt Paulus die Kontinente. Jeder soll es wissen in der damals bekannten Welt. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. Diese gute Nachricht von ihm soll sich in aller Welt ausbreiten. Da sollen Gemeinden gegründet werden und er wollte sie stärken. Das war sein Lebensauftrag. Er beschreibt das mal. Seine Mission besteht darin, den Menschen Jesus vor Augen zu malen. Das heißt doch nichts anderes. Den Himmel zu öffnen, den Unsichtbaren vor Augen zu führen. Was Stephanus gesehen hat, soll sich bei den Leuten bei jedem Bibellesen, bei jeder Predigt, bei jeder Bibelarbeit, bei jedem Gespräch vollziehen. Den geöffneten Himmel sehen, Jesus sehen. Was für eine Veränderung bringt das in mein Bibellesen hinein? Da geht es nicht mehr um kluge Worte, die ich mal aufnehme. Es geht darum, den offenen Himmel zu sehen. Jesus an Gottes rechter Seite. Das Leben von Paulus war auf den Kopf gestellt, als er ihm das Ruder überlassen hat. Mein Leben wird revolutioniert, wenn ich Jesus sehe. Stephanus ist tot und fehlt in der Gemeinde. Aber Gottes Reich wird weiter gebaut. Es wird vergrößert. Das sieht Lukas. Todesfall einerseits. Aber weil er den Saulus bereits erwähnt, sagt er, wow, mit dem geht's voran. Mit dem geht's weiter. Jesus hat auch diese Situation völlig im Griff. Und in seinem unfehlbaren Sinn weitergeführt. Und dazu braucht Jesus auch in unserer Zeit Leute, die sich ihm völlig ausliefern. Sich ihm völlig hingeben, um jeden Preis. Er braucht Leute, die ihn suchen. Ihn sehen wollen. Die von ihm verändert werden wollen, die von ihm eingesetzt werden wollen, an dem Ort und auf die Weise, die Jesus an Gottes rechter Seite gut findet. Wenn Sie selber auch zu denen gehören möchten, mit denen Jesus Neues schaffen soll, wie das Lied ja vorher hieß, wenn Sie auch zu denen gehören möchten, die Jesus verwenden kann, an welchem Platz auch immer, mit welchen Kosten auch immer, dann können Sie das in einem stillen Gebet Jesus mit den eigenen Worten mitteilen. Sie können ihm sagen, was Ihr Platz ist, Ihre Antwort, Ihre Verfügbarkeit oder Ihr geteiltes Herz. Dieser Standpunkt auf den beiden Eisschollen. Sie können es ihm sagen. und ihm offenlegen, wie sie es haben möchten in Zukunft, was er mit ihnen tun kann. Kriegt keiner mit, es bleibt ganz in der Stille bei ihnen. Aber eines ist sicher, der Himmel ist offen. Jeder kann für sich beten und ich schließe diese stillen Gebete mit einem Gebet von hier vorne dann ab. Jeder ganz für sich in der Stille. Jesus Christus, so wie du damals diese Hinrichtung von Stephanus mitgekriegt hast, so hast du auch unsere Szene hier mitgekriegt, unseren Gottesdienst und unsere persönlichen Gebete. Und ich danke dir sehr dafür, dass du jedes einzelne Gebet ernst nimmst, dass du darauf reagierst, 100%. Und ich danke dir sehr dafür, dass du mit uns einen guten Weg hast. Danke dafür, dass dieser Abschnitt deutlich macht, dass es im Christsein, in der Beziehung zu dir, nicht um eine Lebensverbesserung geht, Steigerung der Lebensqualität, um besseren Umgang mit Stress, sondern dass wir herausgefordert werden, unser Leben loszulassen, in deine Hände zu legen, es dir hinzugeben, dass es von dir gestaltet, geformt und gebraucht werden kann. Auch wenn wir selber den Anspruch darauf verlieren. Er ist bei dir in besseren Händen, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du mit uns und durch uns und an uns Neues schaffen kannst. Dass diese Eindeutigkeit der Position bei dir unser Leben ausmacht, unseren Alltag prägt, dass du dich darin verherrlichen kannst, unser Leben dir zur Ehre dient und du uns einsetzen kannst, wo immer und wie immer du das haben möchtest. Herzlichen Dank dafür, dass wir das gemeinsam mit dir erleben können, unser ganzes Leben lang, bis zu unserem letzten Atemzug. Es ist bei dir in besten Händen. Und jeden Tag dorthin können wir unter dem offenen Himmel leben, dich suchen, dich sehen, in deinem Wort studieren, wer du bist und merken, wie du unser Leben reich machst dabei. Herzlichen Dank, dass diese Woche dir gehört, dieser Tag und unser ganzes Leben. Mach du, was du willst. Amen.